Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Du, meine Ex-Freundin hat mich letztens gefragt, ob sie ein bisschen Geld für den Friseur haben kann, weil sie hat es gerade nicht da gehabt.
Mhm. Ja, kann man ja mal machen.
Ja, und sie meinte, ich brauche sie nur leihen, sie gibt es mir wieder.
Mhm.
Habe ich gefragt, wie viel brauchst du denn? Und die so, 270 Euro.
Was?
Was ist das für eine kranke Summe?
Was wird denn da gemacht?
Eine Haartransplantation.
Genau, kriegt sie neue Haare. Wollte ich gerade fragen, ob sie neue Haare kriegt.
Fliegst du in die Türkei und lässt sie neue Haare einsetzen? Nö, sie meinte so, ein Schnitt und ein bisschen kneten und... Ich glaube, sie färbt ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, was dafür gemacht wird.
Hast du ihr das Geld gegeben?
Sie meinte, sie hat ein wichtiges Gespräch und möchte gut vorbereitet darauf sein und es gibt ihr ein gutes Körpergefühl.
Ja, gut, wenigstens ist sie offen, aber ich weiß nicht, ob das dafür 270 Euro braucht. Also es muss ja ein ganz besonderer
Friseur. Es ist eine totale Frechheit, übrigens finde ich, dass Männer viel, viel weniger zahlen beim Friseur als Frauen. Selbst wenn eine Frau einen Kurzhaarschnitt kriegt. Ne?
Was muss ich denn machen, damit ich 270 Euro zahlen darf?
Du müsstest dir, und das ist Körperverletzung, erst eine Dauerwelle machen und die dann blondieren, dann hast du eh keine Haare mehr.
Ja.
Und dann irgendwas Igliges schneiden lassen.
200 fucking 70 Euro.
Es ist crazy, ne? Also.
Ich würde es meiner Frau übrigens nicht erlauben.
Was heißt sie erlauben?
Also
du hast ja gar keinen Zugriff.
Natürlich drauf. Kann ich das, genauso würde sie mir es auch verbieten.
Ach, also, ihr verbietet euch gegenseitig Sachen?
Naja, wir würden beide den Kopf schütteln und sagen, auf gar keinen Fall.
Aber ihr könnt euch doch nicht verbieten, wenn der eine irgendwie was für sich tun will und sagt, hey, ich möchte dahin. Es ist ja nicht irgendwie, dass der eine über das Geld des anderen verfügen kann, oder?
Nee, wir haben ja beide 100% Einfluss auf unsere Konten. Das heißt,
aber,
also verbieten im Sinne, ich würde nicht sagen, hey, du darfst nicht, aber ich würde wirklich mich mit ihr ernsthaft unterhalten, ob das wirklich ihr Ernst sei, was sie da gerade vorhat. Und genauso würde ich erwarten, dass sie das mit mir genauso macht. Also wenn ich auf einmal auf die Idee komme, hey, ich hatte mir übrigens überlegt, mir nochmal beim Friseur die Haare anders schneiden zu lassen, kostet 270 Euro, würde ich erwarten, dass sie da entsetzt vor mir sitzt und sagt, nein, auf gar keinen Fall machst du das.
Gab es das schon mal, dass deine Frau gesagt hat, hier, das ist unser gemeinsames Konto und das kaufst du dir nicht davon?
Nee, das gab's nicht.
Gab es das schon mal umgekehrt?
Nee, gab's auch nicht. Es gab natürlich
auch
mal...
Auch als sie sich den Pferdeanhänger gekauft hat.
Hat sie keinen fucking Pferdeanhänger gekauft?
Hä? Ich dachte...
Nein, sie hat sich keinen Pferdeanhänger... Warum sollte sie sich einen Pferdeanhänger gekauft haben? Was hast du denn da abgespeichert?
Die hatte doch den Unfall mit dem Pferdeanhänger.
Das ist alles nur in deiner Fantasie entstanden. Okay. Und weil sie den Unfall hatte, brauchte sie dann einen neuen, meinst du?
Ja.
Nee, sie hat keinen Pferdeanhänger gekauft. Und selbst das wäre noch okay. Also dann würde ich mit ihr das besprechen und wenn sie mir gut erklärt, warum sie einen Pferdeanhänger braucht...
Ach, das müsst ihr euch gegenseitig erklären.
Was nein, also ich würde schon gerne, dass wir uns gegenseitig erklären, warum wir diese hohen Ausgaben tätigen.
Ich möchte gerne mir was kaufen und möchte dir das erklären. Oh Gott, ey, bin ich froh, dass ich sowas nicht
machen
muss.
Nein, das passiert in der Regel sowieso gar nicht. Jeder kauft, was er will, aber es gibt bestimmt...
Das stimmt ja nicht. Du hast gerade gesagt, du würdest deiner Frau das verbieten.
Na, es gibt, da geht es eher um Sinn. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich glaube, es gab auch einmal eine Situation, wo sie zum Friseur gegangen ist und das hat, glaube ich, über 100 Euro gekostet. Und da habe ich schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn? Und es war, glaube ich, zur Hochzeit. Und von daher habe ich gesagt, okay, ist halt so.
Es aber auch, ey, ganz ehrlich...
Ist auch nicht so, dass ich so krass in Widerstand gehe.
Wenn du als Friseur nicht... leuchtende Augen kriegst, wenn du weißt, es heiratet jemand und ja. Denkst dir so, heute wird abkassiert, dann
natürlich.
Weiß ich auch nicht.
Und es ist auch eigentlich so, dass ich ein Hund bin, der bellt, aber nicht beißt. Also selbst wenn ich sage, nein, das machst du nicht und um Gottes Willen, wird es am Ende nicht durchgezogen.
Du hast sie auch nicht zu verbieten.
Nee, eben. Natürlich nicht. Und trotzdem erwarte ich mir in beide Richtungen, dass man darüber spricht, über bestimmte, und da sich gegenseitig auch nochmal abklopft. Es geht mir auch darum zu sagen, hey, ist es eigentlich übertrieben? Bei manchen Sachen verliert man auch so ein Gefühl zu den Werten und ich unterstelle jetzt mal, dass da das auch ein bisschen passiert ist. Also ich kann mir nicht erklären, warum ein Körpergefühl bei einer 270 Haarfrisur besser ist als bei einer 110 Euro Haarfrisur? Also was ist da anders oder was passiert da mehr oder ist der Friseur einfach so gut und persönlich beratend unterwegs? Vielleicht ist er noch Coach nebenbei, kann er sein, Friseurcoach.
Also es müsste eigentlich beides stattfinden in der Session.
Ja.
Also ein psychologisches Gespräch,
genau,
und eine Massage.
Ja.
Und eine richtig gute Frisur, die geschnitten wird.
Genau, und dann könnte
und das
man,
über 6 Stunden irgendwie.
Und das ist ja okay dann, 6 Stunden. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen viel ist, aber...
3 vielleicht.
3, genau. Und dann wären 270 Euro, würde ich sagen, ja okay, das macht Sinn. Aber für 270 Euro nur die Haare.
Ist ein Unding.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein Unding.
Aber du hast das Geld ihr gegeben. Geliehen oder gegeben?
Sie meinte, sie will es nicht leihen, aber ich weiß, dass ich es eh nie wieder bekomme. Ungelogen. Ich wusste schon, es ist weg.
Oh, ich würde auch gerne bei dir vorbeikommen.
Nein, und aber mir die Haare ich denke mir manchmal lassen. So, oh ey, willst du jetzt den Stress machen oder? Schon ganz schön schäbig eigentlich, ne, meine Gedanken dann.
Was entsteht denn da für ein Stress?
Naja, es entsteht nicht wirklich Stress, aber ich weiß ja, dass sie auch manchmal Sachen für mich macht, die sie aus dem Gefallen tut. Und das ist so der Ausgleich vielleicht auch manchmal.
Okay.
Oder letztens bin ich in einer Aufnahme.
Ja.
Und bei mir wird so Sturm geklingelt, so 3-mal hintereinander,
ja,
auf meinem Handy. Und ich so, was ist denn los? Ach, ADAC ist gerade hier, ich brauche Geld für eine neue Batterie. Ich so, ja, bin ich irgendwie dein Bankomat?
Und wie hast du das Geld dann überwiesen?
Nein, sie braucht es im Bar. Und dann wusste ich natürlich, dass du da auch per Karte zahlen kannst. Dann habe ich ihr gesagt, wenn sie leise reinkommt.
Hast du ihr gesagt, wo deine Karte ist?
Ja.
Die lag zu Hause.
Ja.
Mhm.
Ja, sie hat sich da ja schon in der Vergangenheit als sehr vertrauenswürdig bewiesen.
Also ich würde gerne vorbeikommen bei dir und sagen, hey, ich würde gerne zum Friseur, kannst du mir 270 Euro leihen und bei dir ein schlechtes Gefühl auslösen, dass du sagst, ja, bevor ich hier eine schlechte Laune kreiere, nehme ich diese
270 Euro. Das ist mir schlechte Laune wert.
Ja,
oh nee.
Wow.
Naja, ich will sie da nicht so auflaufen lassen, aber vielleicht...
Aber wieso lässt du sie denn auflaufen?
Naja, also wenn sie den ADAC gerufen hat und...
Ja, nicht den, ich meine nicht die ADAC-Situation. Ich meine eben die Haarfrisur-Situation. Wieso lässt du sie denn da auflaufen?
Ja, weil sich den Termin schon gebucht hat und alles vorbereitet hat. Aber es ist ohne Absprachen. Eigentlich müsste ich dann sagen, ja, du hättest du vorher mal fragen können. Ist ja wahrscheinlich nicht so überraschend, dass du das Geld auf einmal nicht hast.
Exakt, genau.
Aber irgendwie finde ich es auch so fies. Ich will dann nicht so manipulativ sein mit dem Geld. Also ich bin es ja auf der anderen Seite schon, weil ich denke so, oh ja... Tut es mir auch mal wieder, immer wieder gefallen. Kann ich das auch mal tun?
Es taucht ein großes Fragezeichen über meinem Kopf auf, dass ich nicht so...
Na gut, wie hättest du die Situation anders geregelt?
Ich hätte wahrscheinlich...
Ja, sag es mir mal bitte. Du kriegst jetzt den Anruf, hey, du, gibt ein kleines Problem. Ich habe einen Termin beim Friseur und morgen ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, wo ich auch optisch gut wirken will. Und ich habe das Geld für den Friseur nicht.
Ich habe das Geld auch nicht.
Das stimmt nicht, du hast das Geld. Lüg mich
ich
nicht
Ich möchte
an.
Das Geld dafür nicht ausgeben.
Aber du hast doch noch gar nicht gehört, wie viele es sind.
Ich weiß ja schon, wie viele es sind. Es ist unfassbar viel.
Du würdest jetzt fragen, wie viel ist es denn?
Ja, wie viel ist es denn?
Ja, das sind, also es wird auch noch ein bisschen Farbe reingemacht, das sind 270 Euro.
Was? 270 Euro für einen Friseurtermin?
Ja, es ist ein guter Friseur.
Macht er noch was anderes?
Nein, der macht dir nur die Haare.
Nein,
aber
auf gar keinen Fall leicht. Ich würde das Geld nicht mal leihen.
Wir brauchen jetzt hier nicht diskutieren. Sag mir einfach, ob du es mir leihst oder nicht.
Nein.
Das finde ich richtig schade.
Ja, aber vielleicht...
Ich tue dir auch keine Gefallen
mehr.
Okay.
Ich leihe dir gerne Geld, weißt du, und immer, auch wenn es um größere Summen geht. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Also
das muss ja nicht für dich Sinn machen. Für mich ergibt es total Sinn.
Okay, dann möchte ich, dass du mir das Geld nächste Woche Mittwoch zurückzahlst.
Sind wir hier jetzt auf einmal bei einer Mafia, oder
naja,
was?
Naja, ich leihe dir gerne Geld, aber 270 Euro ist einfach verdammt viel. Da tue ich mich einfach schwer bei... Das ist unsinnig in meinen Augen und da möchte ich auch kein Geld verleihen. Ich würde auch keinem Freund zu viel Geld verleihen für sowas. Da würde ich sagen, musst du selber klarkommen.
Also was mich stört, was mich wirklich stört, ist, wenn jemand irgendwie 270 Euro für einen Friseur ausgeben will,
ja,
weil er ganz, ganz wahnsinnig viel Geld hat und es stört ihn nicht,
ja,
dann soll er das gerne machen. Aber wenn jemand eigentlich das Budget nicht hat, um sich den Friseur in dem Preissegment leisten zu können,
exakt,
dann würde ich es eher nicht machen.
Genau.
Aber ich würde es auch für mich nie machen.
Genau, darum geht es ja im Prinzip.
By the way, gehe zu einem Friseur, der braucht so gefühlte 12 Minuten.
Ja.
So ratsch, ratsch. Und ich hasse es, wenn sein Kollege da ist, der eine Dreiviertelstunde braucht und meint es bei mir besonders genau machen zu müssen, mhm, weil ich immer so nett mit ihm quatsche.
Ja.
Dann lässt er sich immer Zeit. Er meinte auch schon, ich bin einer seiner liebsten Kunden.
Na toll, wow. Das möchte ich mir eigentlich gar nicht hören.
Brauchst du gar nicht so viel Zeit lassen. Ich möchte dich einfach schnell wieder raus.
Ja.
Und sein Chef ist immer so, bam, bam, ich will einfach einen Umsatz machen. Der knallt die Maschine nice mir durchs Haar. Und es kostet halt 25 Euro.
Ja, nice. Bei mir kostet 15. Aber es ist dann immer so, unsere ganze Familie wird so weggearbeitet. Dann geht es immer so ein Massenprodukt mit Massenrabatt.
Ja, und das Finanzamt weiß auch nicht, dass irgendjemand bei euch geschnitten wird.
Das weiß niemand, nein.
Könnte ich mir vorstellen. Ja, ihr Haarschnitt kostet mehr als 10-mal so viel.
Ja. Darum würde es mir gehen. Also ich habe gar kein Problem.
Ich könnte mir sowas selber überhaupt nicht. Genau, würde ich nie würde, im Leben tun.
Ich würde, hätte kein Problem, mit eine größere Summe zu verleihen oder auch zu verschenken in dem Fall. Aber für mich würde, muss es trotzdem...
Unter dem Deckmantel des Leihens.
Genau. Aber es muss trotzdem irgendwie auch für mich Sinn ergeben. Also wenn sie sagt, hey, ich habe letztens irgendwie ein Produkt gesehen, das würde mir total helfen im Alltag. Oder weiß ich, mein Laptop ist kaputt gegangen, der musste Reparatur, das kostet 400 Euro. Klar, natürlich, gar kein Problem. Und dann ist es auch unter dem Deckmantel des Leihens für mich in Ordnung. Aber wenn ich Geld verschenke oder verleihe, muss es in gewisser Form auch für mich Sinn machen. Also ich will hinter der Investition stehen.
Verleihst du eigentlich grundsätzlich gerne Geld oder ist das was, wo du sagst, und schon gar nicht an Freunde, da gehen Freundschaften kaputt?
Ich habe damit kein Problem. Ich habe nicht so oft das Thema, dass ich Geld verleihen muss. Aha. Also ich hatte eine Sache, dass ein ehemaliger Jugendlicher, der irgendwie ein Geschäft aufmachen wollte, mich nach einer größeren Summe gefragt hat. Im vierstelligen hohen Bereich. Und dann dachte ich so, da habe ich ihm auch klar gesagt, du, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Das möchte ich auch nicht machen. Weil das eine, ich weiß gar nicht, ich hatte...
Du hast nicht dran geglaubt.
Also es ging gar nicht so sehr am Glauben. Es war auch nicht so, dass er eine Investition wollte, sondern es war eine ganz weirde Sache. Er hat irgendwie Mitarbeiter, die er nicht zahlen kann, weil die Aufträge, also es war schon eher in die andere Richtung. Hey, ich brauche eigentlich Geld.
Weil ich hier kurz vor der Insolvenz stehe.
Ja, Insolvenz war auch alles irgendwie kein Unternehmen in dem Sinne. Es war auch alles so undurchsichtig. Und also für mich ist es wichtig, wenn ich Geld verleihe, dass ich an die Sache mitglauben kann. Egal, ob es was Großes ist oder ob es was Kleines ist. Wenn das was für mich unsinnig ist, sage ich, nee, tut mir leid, kann ich nicht machen. Dafür leihe ich dir kein Geld. Und deswegen, ich brauche auch immer eine gute Begründung. Also ich würde auch niemandem Geld leihen, der sagt, wenn ein guter Freund sagt, hey, ich brauche mal 500 Euro und ich frage, für was? Und er sagt,
das geht dir nichts
an. Ich brauche einfach 500 Euro. Ja, nee, sorry, dann nicht. Würde ich nicht machen. Also es sei denn, es wäre jemand, wo ich aus anderen Gründen weiß, er ist in einer krassen Notlage und er möchte es vielleicht nicht sagen und ich weiß ganz genau, hey, da herrscht was vor.
Gibst du Menschen auf der Straße Geld, bei denen du sehr augenscheinlich sehen kannst, dass sie sich davon schädliche Substanzen kaufen?
Ich gebe fast nie jemandem Geld. Auch
ja, das weiß ich, ja. Du kleiner Geizknochen.
Dann muss schon irgendwie, es hat mit Geizknochen gar nichts zu tun, aber... Ich weiß auch nicht, ich mach's
ja. Naja, also, wo würdest du dich denn selber einordnen? Auf einer Skala von 0, ich bin der größte Geizknochen der Welt, bis
3.
10, ich bin ein richtiger Spendo und gib einfach auch mein Geld immer aus und...
2 bis 3.
Ja?
Ja. Das war also, besser geworden. Also,
du warst immer bei 0 bis 1.
0 bis 1, genau. Aber ich bin auch nicht geizig mehr. Also es ist nicht so, dass ich nicht im...
Also wir sind nicht geizig zueinander.
Ja, wir auch nicht, aber ich bin auch sonst nicht geizig. Also wenn ich mich irgendwo unterwegs bin mit Freunden oder so. Oder was ich mir aber nicht nehmen lasse, ich mache immer oft einen Spruch.
Ja?
Dass ich sage, muss das sein oder warum kostet das so viel? Und aber dann ist es mir am Ende auch egal. Mhm. Also was mich halt am meisten irritiert ist, warum muss es dieser Friseur sein für 270 Euro? Also warum kann das nicht was anderes sein? Warum kann das nicht ein Friseur sein, der 100 Euro kostet, der wahrscheinlich mindestens genauso eine gute Frisur macht?
Ich glaube, ich kann mein Verhältnis dazu im Zusammenhang mit meiner... Ex-Freundin noch mal ein bisschen überdenken. Ich habe ab und zu den Eindruck, ich kann mir Frieden dadurch, ich will es gar nicht aussprechen, kaufen. Eigentlich auch, ey, von beiden Seiten wahnsinnig widerlich.
Ja, was ja passiert ist, entsteht so ein, ich tue das für dich und dafür bezahlst du mich indirekt. Also ganz komisch.
Ja, aber ich kann auch noch nicht mal sagen, dass sie mir so auf im großen Stil dann...
Da müssten wir sie mal fragen, ob sie das auch so sieht.
Sie sieht das garantiert nicht so. Also ich würde schon sagen, dass wir uns viel mehr unterstützen als noch vor Jahren.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass ich verdammt viel mache und sie macht auch sehr viel.
Ja.
Es ist auch viel Arbeit, ein Kind.
Klar, natürlich.
Also wer das so auf einer halben Pobacke absitzt, der, ich weiß nicht, wie die Leute das machen.
Ich habe heute Morgen auch genau daran gedacht, dass ich dachte, ey, jeder, der kein Kind hat und rumjammert, hat kein Recht rumzujammern. Ich hatte kurz nein, natürlich nicht, aber es war kurz so eine Haltung, die ich hatte.
So eine elitäre. Ja. Kriegt ihr mal Kinder? Ich habe mich zwar mit dem Fertilitätscenter dafür entschieden und von langer Hand geplant, aber kriegt ihr mal Kinder, weil dann, oh, so eine Leute hasse ich.
Nein, es ist ja auch nicht wirklich so, aber es ist schon, du sagst ja gerade selber, es ist viel Arbeit und es ist halt kein Nebenbeiprodukt, was man so auf einer halben Arschbacke absitzen kann. Also manche machen das vielleicht. Aber es ist.
Kinder haben viel zu viele Bedürfnisse.
Das ist nicht mein Anspruch, genau. Und wenn du denen allen gerecht werden willst, dann ist es einfach nochmal mehr Stunden am Tag, die du nicht für dich hast oder für was auch immer.
Und Kinder haben auch immer wieder so eine merkwürdige Perspektive auf die Welt, ne? Also ich war letztens die ersten Schulen für meine Tochter angucken.
Mit deiner Ex-Freundin?
Nee, also die richtige Geschichte ist, meine Ex-Freundin war mit meiner Tochter die Schulen angucken.
Natürlich.
Ich habe nur eine angeguckt mit ihr.
Und hast dann festgestellt, boah, ist langweilig. Nee,
sie hat immer berichtet dann, wie die Schulen sind. Und ich habe sie dann immer gefragt. Und von jeder Schule, wo sie wieder kam, hat sie, ich will da hingehen. Und ich so, weil? Und meine schönste Begründung war, weil die Schule wie eine zweite Familie ist.
Wer hat es hier gesagt?
Das hat die Rektorin gesagt. Die hat vor den Kindern gesprochen und die meinte, Schule ist für uns hier wie eine zweite Familie.
Boah, das ist ja fies. Das ist ja,
und sie wollte da ernsthaft hingehen.
Na ja klar, weil sie sich endlich mal eine erste Familie wünscht.
Du ekelhafter Mensch.
Eine zweite?
Eine richtige.
Eine richtige Familie.
Und die hat ein Aquarium, ne?
Oh, fuck. Das ist natürlich, oh, ein Aquarium ist auch fies, als Schule zu haben.
Ja.
Dann ist es ein richtiger easy catch.
Diese Folge von Beste Vaterfreuden wird dir präsentiert von den Barmenia Familienversicherungen. Denn deine Familie ist das Wichtigste. Das versichern wir dir.
Hey, ich hatte letztens mit einem Lehrerpärchen haben wir so einen Spieleabend gemacht. Und das war.
Streit ist vorprogrammiert.
Nee, überhaupt gar nicht. Es war total cool. Aber was ich krass erschreckend fand, beide, die eine ist Grundschullehrerin und er ist Oberschullehrer, in. Ich würde nicht sagen Problembezirken, aber es ist trotzdem auch da schon. Es gibt keine Nicht-Problembezirke mehr.
Brandenburg.
Nee, ist Berlin.
Achso.
Und beide meinten, unabhängig voneinander, Grundschule, Oberschule, also man muss als Lehrer, müssen einem die Kinder egal sein. Ansonsten kannst du den Job nicht machen. Und ich so, was? Und so, ja, am Anfang war er doch noch super idealistisch, aber eigentlich ist das hier nur eine Maschinerie. Die Kinder gehen da durch. Du musst deine Regularien einhalten. Du machst deinen Unterricht frontal, aber du darfst dich nicht investieren. Du darfst nicht irgendwie den Optimismus haben, zu sagen, hey, ich verändere hier einzelne Persönlichkeiten. Dann gehst du dran kaputt bei unserem Schulsystem. Und wir haben dann noch so ein bisschen drüber diskutiert. Und so länger er das erklärt hat, umso besser habe ich es verstanden und habe ihm auch geglaubt, ja, es geht nicht anders. Für die eigene psychische Gesundheit und um eine gute Arbeit zu machen, musst du diese Haltung annehmen, weil das System so beschissen ist. Schade. Und in so eine Schule möchtest du wahrscheinlich deine Tochter nicht stecken.
Wenn das wie eine zweite Familie für sie ist, das heißt ja noch nicht immer was Gutes, ne?
Ja, stimmt. Das ist eine krasse Asi-Familie so.
Ja, unsere Kinder in diesem Bezirk ist die Schule wie eine zweite Familie. Und so, oh, bitte nicht. Und wir haben Aquarium, aber da sind die Fische tot.
Wie in der Familie auch.
Ja, okay, ey, das war so, wo ich dachte, okay. Du, eine andere Sache, darf ich von meiner Tochter Süßigkeiten aufessen, um sie zu schützen?
Ja, darfst du.
Okay.
Aber sie darf nicht wissen.
Dass es passiert.
Ja.
Ja, das passiert die ganze Zeit im Hintergrund. Also Halloween-Süßigkeiten esse ich alle auf, Nikolaus-Süßigkeiten. Ich sage immer, die kommen hier in den Schrank, in Sicherheit. Mhm. Und auf mysteriöse Art und Weise
nein,
vergisst sie die.
Was, wirklich? Achso, die vergisst es, dann ist okay.
Ja.
Meine Kinder vergessen es leider nicht. Die wissen ganz genau, minutiös, natürlich nicht zu Halloween, aber jetzt zu Weihnachten, welche Süßigkeiten sie haben. Da kann ich nichts wegessen, weil da kriege ich Ärger.
Ja, meine Tochter merkt das tatsächlich.
Ja, dann ist gut. Dann darfst du es auch und dann musst du es auch tun.
Ja.
Für deine eigene Gesundheit auch.
Naja, also ich denke mir immer, im Verhältnis ist der Zucker viel, viel schädlicher für sie als für mich. Naja, wenn sie so ein Schokoriegel isst, dann ist es, als ob ich sechs esse im Körperverhältnis. Klar. Weil ich ja 12-mal so viel wie sie wiege.
Ja.
Und naja, dann habe ich mir hier deinen Segen abgeholt.
Absolut.
Apropos Segen, wir haben wegen so einer kleinen Sache, die sich jemand geleistet hat, eine Hörermail bekommen. Und ich würde gerne mal deine Einschätzung dazu hören. Risiko des Kinderlebens. Hallo, schreibt Patrick. Ich habe gerade eine böse Mail aus der Kita bekommen. Mein 4-jähriger Sohn hat der Leitung heute erzählt, dass er mal auf dem Dach der Kita war. Die Dame wollte das nicht glauben und fragte nun nach Aufklärung dieser Aussage. Also ja, klar, das stimmt. Im Sommer bin ich mit meinem Sohn die Steigleiter am Gebäude hoch und habe das Dach besichtigt. Ich fand, das war ein interessanter und lehrreicher Ausflug. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dabei so viel riskiert hätte, da ich ja stetig dabei war. Was meint ihr dazu? Bin ich zu viel Risiko eingegangen? Hätte ich meinen Sohn als fantasiereich darstellen sollen und die Geschichte etwas abwandeln? Das Gebäude ist ca. 5 Meter hoch und hat ein Flachdach, wo es natürlich keine Absicherung gibt. Ich rede ja aber auch die ganze Zeit mit meinem Sohn über die Gefahr und wie man sich korrekt verhält. Vielleicht kam da der jugendliche Trieb zum Risiko in mir hoch. Meine Frau hat diese E-Mail auch erhalten und wird mich heute zur Rede stellen.
Oh Gott.
Fucking her, mach, dass du das Land verlässt.
Und das ist eine geile Zeitreise, weil die Mail hat er geschrieben, bevor seine Frau mit ihm geredet hat. Aber wir haben die Mail natürlich nicht bekommen oder lesen sie jetzt viel, viel später vor. Das Gespräch hat also schon stattgefunden mit seiner Frau. Das heißt, es ist eine Retro-Perspektive.
Wir wissen gar nicht, ob es dich noch gibt. Oder ob diese E-Mail in den leeren Äther gibt.
Geht. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Wie alt war denn der Sohn? War der 1,5 Jahr?
Nee, der war 4. Da kann man schon mal aufs Dach gehen.
Natürlich.
Darf man bloß halt keiner erzählen.
Na, warum darf er sich nicht erzählen?
Nein, weißt du, was Patrick für einen Fehler gemacht hat? Er hat ja gesagt, er hat seinen Sohn aufgeklärt, aber er hat ihm nicht gesagt, darüber halten wir ja alle die Schnauze.
Das erzählen wir Mama vor allem nicht.
Vor allem nicht der Kita-Leitung.
Wieso hat das Kind das überhaupt der Kita-Leitung erzählt?
Keine Ahnung.
Ja, weil es stolz war.
Klar. Ja.
Natürlich ist auch zu
Übrigens
Recht.
War ich schon auf deinem scheiß Büro und habe über dir gestanden, während du unten in deinem Laptop irgendwie wie so ein Specht am Ackern warst.
Geht es der Kita-Leitung darum, dass unerlaubt auf das Dach gegangen wurde oder dass ein Kind auf dem Dach ist?
Also das eine, vielleicht war es auch so ein bisschen ein Hausfriedensbruch, einfach so auf ein fremdes Gebäude raufgehen.
Ja.
Das ist das Erste. Das Zweite ist, ein Kind dazu ermutigen, auf ein Dach raufzuklettern, obwohl man ihm natürlich erklärt, dem Kind, hey, das geht nicht, das kannst du nur mit Papa machen, aber lass uns das mal machen jetzt.
Finde ich nicht dramatisch.
Ja.
Würdest du genauso machen?
Du, ich bin mit meiner Tochter eine 21 Meter hohe Rüstung hochgeklettert. Also so ein 5 Meter Dach, da kann man auch gut abrollen auf dem Boden.
Ja.
Natürlich würde ich das auch machen.
Klar. Und in dem Moment, wo du das entsprechend einrahmst, auch vor einem Vierjährigen, auch vor einem Fünfjährigen, ist es, glaube ich, auch verständlich für das Kind, dass es das nicht alleine machen darf und kann.
Klar.
Und es ist auch immer der Aspekt, dass es wichtig ist, also ich weiß nicht, ob es wichtig ist, auf Dächer zu klettern.
Ja, ist es.
Aber dem Kind auch aufzuzeigen, hey, es gibt Grenzen und diese Grenzen darf man auch mal überschreiten. Hey, ich bin heute Morgen beim
Tempolimit?
Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht und es ist so eine total bescheuerte Straße. Da gibt es vorne so zwei Stellplätze, absolutes Halteverbot und dahinter darf man stehen und die Kinder rauswerfen. Und ich stelle mich dahin, mache das Auto auf, die Freunde meiner Tochter und meine Tochter steigen aus und meine Tochter meint, darf man hier überhaupt stehen? Ich so, nein, man darf hier nicht stehen, man darf hier nicht mehr halten, man darf hier eigentlich nicht mal
kurz nicht mal mit seinem Helikopter ganz kurz rüberfliegen.
Und hab's trotzdem gemacht und hab dann sie verabschiedet und meinte dann zu ihr, aber das ist auch mal okay, es geht so schneller oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Und damit will ich nicht sagen, dass ich möchte, dass meine Tochter sich aktiv gegen die Regeln im Verkehr hält, aber ich glaube, es ist auch nicht unwichtig, mal zu verstehen, ja, Regeln sind dazu da, sie einzuhalten, aber man darf sie manchmal auch ausdehnen.
Mhm. Ein absolutes Halteverbot ist ausdehnen, wenn man sich dann da reinstellt.
Also wenn du das sehen würdest, würdest du absolut die sinnhafte.
Die Schilder wurden da unter Willkür aufgestellt.
Es ist wirklich, ich verstehe nicht, warum die da stehen und warum dahinter dann kein Halteverbot mehr ist. Das könnte natürlich sein.
Rettungswagen.
Sicherheit für die Kinder, weil da ist ein Übergang über die Straße, jetzt wo, damit die Straße besser einsehen können, weil es eine Einbahnstraße ist.
Huch.
Stimmt.
Aber nicht, wenn du da stehst.
Nicht, wenn ich da stehe, dann ist es was anderes.
Mein Kind ist sicher zur Schule gekommen.
Ja, das ist so eine dekadente Schule, da kommt eh keiner zu Fuß. Die werden alle gebracht im Auto.
Aber vielleicht sind die armen Kinder dann, die dann zu Fuß irgendwo auf die andere Schule müssen.
Ja, nee, da kommen keine anderen Kinder lang. Nur die Kinder, die zu
dieser
Schule
kommen. Kann man nur mit dem SUV hinkommen. Weil der Weg extra nicht gefestigt ist, dass das so ein Exklusionsding ist.
Ja, aber jetzt, wo ich, ja, weil, egal, auf... Aber ich meine,
du hast nicht so lange drüber.
Ich habe mich im Kopf und Kragen geredet. Trotzdem würde ich mit meinen Kindern auch zum Beispiel bei dir aufs Dach gehen, was ja auch nicht. Doch, mittlerweile ist es gesichert. Aber es war eine Zeit lang nicht gesichert.
Ja, das stimmt. 100%.
Da warst du doch auch mit deiner Tochter oben, oder?
Natürlich, immer.
Und wurdest du von deiner Ex-Freundin dafür angemacht?
Sie hat sich auf jeden Fall richtig krass in die Hosen gemacht, wenn wir das ja später erzählt haben. Aber unter mir wohnt auch nicht die Kita-Leitung. Erstmal muss man gucken, ne, wie ist die Risikoeinschätzung von deiner Freundin Frau generell und ist sie eher eine Angsthase, wie meine Tochter sagen würde und wo ist sie auf der Angsthasenskala, dann kannst du das für dich schon mal einräumen. Am Ende wollt ihr beide das Beste für euren Sohn. Ne?
Ja.
Du willst ihm zeigen, hey, das ist ein Abenteuer, man muss Dinge erkunden, entdecken, das ist eine ganz wichtige Lektion und die andere Lektion ist, es braucht auch Sicherheit, es braucht einen geschützten Rahmen, damit du überhaupt gedeihen kannst und nicht zu viel Risiko eingehst und dann nicht stirbst. Und diese beiden Pole kämpfen gerade gegeneinander. Leider hast du zwei Pole wahrscheinlich gegen dich. Einmal die Kita-Leitung und dann noch deine Frau.
Das Schlimme ist, die ermächtigen sich auch gegenseitig.
Ja.
Da ist eine Autorität, nämlich die Kita-Leitung, die deiner Frau ganz viel Grundlage gibt, ihre Argumente auch gut zu positionieren.
Und das Wichtige ist einfach, dass ihr euer gemeinsames Ziel in solchen Situationen nicht aus den Augen verliert, nämlich euer Sohn. Ihr wollt beide das Beste für ihn und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, einfach verständnisvoll auf deine Frau zu reagieren. Dann nimmt man ihr schon mal ganz viel Wind aus den Segeln. Ich verstehe es total, dass du um die Sicherheit von unserem Sohn bemüht bist und ich kann das total verstehen. Heißt ja nicht, dass du deine Sache nicht auch verstehst.
Ja, und heißt ja auch nicht, dass du es nicht normal machen würdest.
Aber dagegen zu argumentieren erstmal, würde ich lassen.
Nee, ich würde komplett in die Schuldbewusstheit reingehen.
Ja, das war ein ganz schönes Risiko.
Ja.
Also erstmal sagen, ja, verstehe ich Risiko, ja, und ich kann mir vorstellen, dass du so und so und dödödö. Also einfach den ganzen Wind, der kommt, in die Segel nehmen.
Und dann mit kräftigem Fahrtwind wieder lossegeln und sagen, aber ich habe das so entschieden, ich wollte das so.
Und deswegen hast du mir gar nichts zu sagen. Mach's gut. Tschüss.
Nee, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in der Entschuldigung nicht von seinen Grundfesten weggeht.
Ja,
dass
natürlich
man,
nicht.
Dass man sagt, ja, und es war ein Riesenfehler und ich weiß nicht, was ich mir da geritten hat und es war total blöd und war total dumm. Nein, ich bin dann der Meinung, du hast dich ja aus einem ganz bewussten Grund dafür entschieden, das zu machen. Und du hast für dich in dem Moment entschieden, hey, es ist wahrscheinlich auch nicht gar nicht verkehrt, dem Kind aufzuzeigen, hey, das ist ein Risiko, was man eingehen kann und wo man aber trotzdem natürlich gut aufpassen muss. Und diese Entscheidung würdest du wahrscheinlich oder hoffentlich wieder so treffen, wenn eine andere Situation in ähnlicher Form auf dich zukommt.
Unbedingt, unbedingt. Ja, und jetzt musst du da einfach durch, ne? Du hast einen sehr ehrlichen Sohn und klar, du hast für ihn einen Rahmen gesetzt, einen Sicherheitsrahmen, aber der hat leider nicht ausgereicht. Du hast ein paar wichtige Details vergessen, aber aus jeder Erfahrung lernen wir und du wüsstest, beim nächsten Mal, wenn du da aufs nächste Kita-Dach gehst oder das nächste ist ja das Schuldach, sagst du ihm auf jeden Fall, wir reden da mit niemandem drüber.
Oder du verbindest ihm die Augen, damit er einfach gar nicht weiß, was passiert, so das Risiko blind erlebt.
Oder so.
Ich weiß gar nicht, wo wir waren, aber es war auf einmal so windig hier oben.
Patrick, viel Kraft und Erfolg auf deinem Weg.
Berichte mal, wie das Telefonat war in der Resto zwischendurch.
Ja, und die Begegnung mit deiner Frau, ne? Ob du das alles glatt bügeln konntest. So, zur nächsten Hörermail. Sabrina hat geschrieben an beste@bestefreundinnen.de und sie schreibt mit dem Betreff Vaterfreuden: Hallöchen, Max und Jakob. Ich hoffe sehr, dass euch diese Nachricht erreicht und ihr mir Tipps geben könnt zu meiner derzeitigen Situation in meiner Partnerschaft. Ich verfolge euch schon seit euren Anfängen und halte wirklich viel auf eure Meinung.
Nice.
Okay. Der war schuld. Ich bin seit 8 Monaten in einer Partnerschaft.
Spätestens nach dem Halterverbot-Vortrag. Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Nee,
als du gesagt hast, die beiden Schäferhunde sollen unsere kleine Katze fressen. Na, spätestens danach bist du bei auf jeden Fall 99% der Menschen unten durch, inklusive bei mir. Da kommst du auch nicht raus, wenn du jetzt vegan werden würdest. Gut, ich bin seit 8 Monaten in einer Partnerschaft mit einem 17 Jahre älteren Mann. Ich bin 31 und er ist 48 Jahre alt. Ich habe ein Haus in meinem Heimatdorf geerbt und lebe dort allein mit meinen beiden Katzen.
Meine Katzenmama. Ich hoffe, die Nachbarn haben Schäferhunde.
Ich liebe es ja, wenn man irgendwo reinkommt und sofort weiß, welche Tiere gehalten werden.
Oh ja, das liebe ich auch.
Hier wohnen Katzen. Da ich den Fokus in den letzten Jahren eher auf meine Karriere gelegt habe,
dachte ich, kommt jetzt.
Spiele ich jetzt erst mit dem Gedanken, eventuell einen Kinderwunsch anzustreben. Also hast du den Kinderwunsch oder denkst du darüber nach, diesen Kinderwunsch anzustreben? Wie geht denn das?
Noch 3 Steps, bis das Kind in Erwägung gezogen wird.
Okay, und das gibt uns schon den ersten wichtigen psychologischen Cue. Also merkt ihr diesen Satz. Ich spiele jetzt erst mit den Gedanken, eventuell einen Kinderwunsch anzustreben.
Ganz schön viele Ifs.
Ja, ich habe auch schon eine Vermutung, aber es geht weiter. Aber bin mir dessen eher unsicher. Generell bin ich ein absoluter Overthinker und man kann sagen, dass mich meine Gedanken sehr zerfressen und ich mir Sachen zerdenke. Wow, surprise, surprise. Ich leide seit Jahren an Angststörungen und Depressionen. Das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, ne? Overthinking und Depression, da gibt es eine starke Korrelation und auch bei Angststörungen. Mein Partner, den ich vor einem Jahr kennengelernt habe, dem ergeht es ähnlich. Er ist so wie ich sehr sensibel und leidet seit einigen Jahren an Depressionen und Panikattacken. Ich finde es schön, dass ich jemanden kennenlernen durfte, der genauso tickt wie ich. Ich habe endlich mal das Gefühl, verstanden zu werden. Auch wenn wir uns nur 8 Monate kennen und zusammen sind, habe ich das Gefühl, wir kennen und lieben uns schon Jahre. Er ist meine größte Vertrauensperson. Aber jede Medaille hat ja auch eben ihre Kehrseite. Er wohnt 50 Kilometer entfernt in einer Stadt, wo natürlich sein ganzes Leben spielt. Seine Arbeit, seine Familie und Kinder und sein Hobby.
Kinder?
Ja, anscheinend hat er Kinder. Wir sehen uns 1-2 Mal die Woche.
Na gut, er ist 58.
48.
Ach so, 48.
Ich meine, sie sind 17 Jahre auseinander. Sie ist 31, er ist 48.
Ist gar nicht so viel. Wenn man 31 und 48 nebeneinander hält, das hört sich ganz normal an.
Aber wenn man die 17 Jahre, also diese
das ist erschreckend
Frau
viel.
Oder Mann, der dazwischen steht vom Alter.
Das ist erschreckend viel. Aber 31, geht das nicht auch noch? 31, 48, es wirkt so, ja, sind so 2-3 Jahre. Es fühlt sich so an.
Liebe kennt kein Alter, sagt man ja auch. Und wenn die beiden sich lieben, dann ist das völlig in Ordnung und geht uns überhaupt nichts an.
Ich habe es auch gar nicht bewerten wollen.
Ja, ich wollte dir nur einen Hinweis darauf geben, falls du es hättest tun wollen. Wir sehen uns 1-2 Mal die Woche, da es manchmal aufgrund unserer Arbeitszeit nicht anders geht. Wenn wir uns sehen, haben wir eine so schöne, intime Zeit zusammen. Ich mache mir natürlich Gedanken darüber, dass ich ihn viel öfter um mich haben möchte. Öfter sehen, öfter fühlen und auch über das Zusammenziehen habe ich schon oft mit ihm gesprochen. Da kommt der Haken. Er wäre nicht bereit, sein Leben dort hinter sich zu lassen und zu mir ins Haus zu ziehen. Und ich möchte natürlich das Haus nicht verkaufen. Das nagt alles ganz schön an mir. Und ich frage mich jeden Tag, ob das alles für die Zukunft Sinn macht. Ich leide jetzt schon sehr darunter, ihn auch nur so wenig zu sehen bzw. mich daran zu gewöhnen. Zum anderen steht das Thema Kinderwunsch auch noch im Raum. Er meinte, er wäre da nicht abgeneigt und könnte sich das nochmal vorstellen. Allerdings meinte er auch, dass Zusammenziehen und ein Kind zu bekommen die Beziehung ganz schön auf die Probe stellt und sich die meisten Paare dann schneller trennen. Ich weiß nicht, ob er einfach nur Angst hat und es tatsächlich in seinem Alter einfach nicht mehr möchte. Jeden Tag frage ich mich, hat das alles Zukunft oder zerdenke ich wieder alles? Freue mich auf euren Ratschlag. Ja, Sabrina, das ist so eine Sache mit unseren Gedanken, ne? Und manche Leute zerdenken sehr, sehr viel. Und dieses Zerdenken ist eigentlich der Versuch von uns, die Zukunft vorherzusagen und die Vergangenheit möglichst gut auszuwerten, dass etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, so nie wieder in der Zukunft passiert.
Schöne Illusion.
Ja, das wird nicht passieren, das ist leider so. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es entsteht die Illusion der Kontrolle. Wenn wir ganz lange über etwas nachdenken, finden wir schon die Lösung und dann können wir die Situation kontrollieren. Was dann leider aber auch passiert ist, dass wir uns oft verlieren in irgendwelchen Horrorszenarien. Denn wo kommen Gedanken eigentlich her? Wir können die nicht immer kontrollieren. Also kannst du immer deine Gedanken kontrollieren?
Leider nein.
Nee, ne? Also mal haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir können sie kontrollieren und mal nein.
Manchmal rutscht einem so ein komischer Spruch raus.
Ui, kenne ich auch. Waren wieder alle Sachen schneller, außer meinen Mechanismus, solche Sachen zurückzuhalten. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass du eigentlich in der Vermeidung lebst, dass du, wenn du die ganze Zeit Sachen so durchspulst, das Gefühl, was dahinter steht, nämlich häufig Angst und Sorge, vermeidest und gleichzeitig mit dem Vermeiden eine viel größere Angst erzeugst. Hm. Ich mach dir mal den Mechanismus auf. Und dann kommen wir zu der anderen Sache. Meistens ist es so, wenn wir im Grübeln sind, dass wir einen sorgenvollen Gedanken haben. Und das Gefühl wird so unangenehm, dass wir schnell zum nächsten sorgenvollen Gedanken gehen und sagen, ah, und wenn dann das noch passiert. Das heißt, wir schwingen uns so von Liane zu Liane, vom einen sorgenvollen Gedanken zum anderen. Wir sind ständig auf der Flucht vor dem Gefühl, was groß wird, wenn dieser sorgenvolle Gedanke aufkommt, dann sind wir beim nächsten, beim nächsten, beim nächsten. Wir vermeiden eigentlich die ganze Zeit dieses größere Gefühl, was dahinter steckt. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich dir empfehlen würde, vielleicht besprichst du die mal mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Also klar, ich denke, wenn du unter Angststörungen leidest und Depressionen, bist du eh schon in der Therapie. Mhm. Aber da würde ich nochmal rangehen. Und klar, wenn zwei Partner ähnliche Symptome haben, dann ist es schwierig, ne? Und lass den jetzt nochmal eine Beziehungsangst haben, on top. Der eine hat die Depression und die Angststörung und der andere hat die Depression und die Beziehungsangst. Ist natürlich ein schwieriges Match, wenn es um die Zukunftsplanung geht. Mhm. Du brauchst eigentlich ein bisschen mehr Sicherheit und Verlässlichkeit. Und gerade wenn er beziehungsängstlich ist, macht ihm das Panik. Das wissen wir jetzt nicht.
Nee. Wir wissen auch nicht, ob er es ernst meint mit dem Kind. Er sagt, er könnte sich das vorstellen.
Wir können es ja mal probieren.
Ja, wir können es ja mal probieren. Ich muss sofort an mich denken, weil ich mal damals den Plan hatte, als meine Tochter geboren wurde, dass ich jünger sein wollte als mein Vater. Und ich habe es geschafft, aber auch nur um einen Monat. Und jetzt mit zwei Kindern bin ich schon langsam an einem Punkt, wo ich sage, ich rechne mir aus, wie alt werde ich, wenn meine Kinder 18 sind. Und mit jedem Jahr, was vergeht, fällt es mir schwerer, mich vorzustellen in der Position, in der ich dann bin. Also ich will eigentlich nicht für meine Kinder so ein Uraltvater sein. Aber ja. Die Kinder nehmen das natürlich nie so schlimm wahr. Aber ich selber habe schon auch irgendwie den Anspruch, dass ich, egal ob es ein Sohn oder eine Tochter ist, ein gewisses Vorbild bin bis zu einem Alter, wo ich sie sozusagen in die Selbstständigkeit komplett entlassen kann. Und vielleicht ist es auch etwas, was bei deinem Freund so eine Rolle spielt. Ich meine, er ist jetzt nicht alt, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste mit 48. Das heißt, wenn er jetzt ein Kind kriegt, dann ist ja 66, wenn eure Tochter, euer zukünftiger Sohn 18 wird. Und meistens sind die Kinder ja dann auch immer noch nicht ausgezogen und fertig. Das heißt, dann gehen nochmal 2-3 Jahre. Und 70 ist so ein Alter, wo ich eigentlich sagen würde, wow, das ist schon ein ganz schön altes Alter für einen Vater. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann. Und das spricht da auch, wenn das jemand für sich entscheidet, nichts dagegen. Aber vielleicht ist es auch ein Argument, was deinem Freund in dem Kopf rumschwebt, weswegen er sich vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig committen würde für ein Kind. Neben all diesen ganzen anderen Aspekten wie ihr wohnt 50 Kilometer auseinander, er will sich von seiner Familie nicht trennen und hat auch noch eigene Kinder, mit denen, um die er sich kümmern muss.
Und was man ganz klar sagen muss, und da hat er auch recht, es wird nicht unbedingt leichter in der Beziehung, wenn man zusammen ein Kind erwartet.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man, endlich haben wir den Kid gefunden, den wir immer für unsere Beziehung gesucht haben. Das ist eher das Gegenteil, dass eine stabile Beziehung braucht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Damit die das übersteht. Also 100%.
Und was er damit ja auch sagt, ist, dass ihr zwar wahrscheinlich eine sehr schöne Zeit habt und euch auch liebt und ihr ein Modell gefunden habt, was ihr gemeinsam leben könnt. Dein Wunsch nach mehr Nähe viel, viel größer ist als vielleicht auch seiner. Und allein schon den aufzubrechen, um dann einem potenziellen Kind irgendwann in die Beziehung reinzuholen, sorgt vielleicht auch schon für Ängste bei ihm. Dass er sagt, hey, eigentlich ist es so schon ganz okay. Natürlich würde ich mir manchmal mehr wünschen, aber ich müsste so viele Aspekte verändern, was auch wiederum die Beziehung verkomplizieren könnte.
Ja.
Es garantiert einem ja keiner, dass wenn du zu ihm ziehst oder er zu dir, dass es dann auf einmal alles einfacher wird.
Und Sabrina, ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, du machst dir jetzt schon über alles Gedanken und ihr seid 8 oder 10 Monate zusammen.
Ja, genau. 8 Monate.
Vielleicht lässt es ein bisschen auf dich zukommen.
Ja.
Eine Verliebtheitsphase geht in der Regel 6 bis 18 Monate. Das könnte gut sein, dass du sehr stark in deiner Verliebtheitsphase bist. Und wozu ich generell allen Menschen auf dieser Welt raten würde, auch wenn es die Evolution dafür erfunden hat, verliebt sein, Verpaarung, Kinder bekommen, diese Phase erstmal abwarten.
Unbedingt.
Bevor man zusammen irgendwie ein Kind bekommt.
Ja.
Und bis dahin brauchst du eigentlich fast gar nicht darüber nachdenken.
Ja.
Vielleicht gelingt dir das sogar. Aber da wir unsere Gedanken nicht alle steuern können, könntest du bis dahin zumindest Abstand ein bisschen zu deinen Gedanken nehmen.
Ja.
Gibt es mehrere Techniken. Eine davon ist, es gibt ja etwas, das uns verhilft, unsere Gedanken überhaupt wahrzunehmen. Das ist so eine Art Bewusstsein, ne? Wir denken ja manchmal unsere Gedanken so, dass wir identifiziert sind mit denen. Ich bin ein Vollidiot.
Mhm.
Oder ich habe den Gedanken, dass ich ein Vollidiot bin.
Mhm.
Und so kannst du ein bisschen Abstand zu den Gedanken haben und dann wird dieses unangenehme Gefühl, was sich mit jedem Gedanken breit macht, auch nicht mehr so riesig. Es ist, als ob deine Gedanken so 80.000 Stück durchrattern jeden Tag auf einer Kinoleinwand und du beobachtest sie mit ein bisschen Abstand, weil es gibt ja tatsächlich diese Sabrina, die ihre Gedanken beobachten kann.
Ja.
Und dann kann dir das helfen, nicht immer wieder in diesen Strudel reinzugeraten und alles abzusichern, alles kontrollieren zu wollen, wenn du mit Abstand im Kino zu deinen Gedanken sitzt. Halleluja, ey. Oder einfach machen.
Aber es ist auch echt nicht einfach, glaube ich, wenn beide in ihrem eigenen Leben schon so gefestigt sind und weit fortgeschritten sind.
Eine Frau mit Haus ist jetzt auch nicht schlecht.
Dachte ich nämlich auch sofort.
Ist das am See?
Du würdest dich als Samenspender bereit erklären, meinst
und
du?
Und gibt es die Möglichkeit, das als 2 Doppelhaushälften auszubauen, wo man oben den Dachboden zusammenführt und stehst du auf Tiny-Häuser wiederum, dass man noch so ein Tiny-Haus
hat? Für sie.
Ja.
Ja, sie könnte dann ausziehen.
Es gibt ja Menschen, die stehen auf Tiny-Häuser.
Ja, vielleicht.
Die können
dann
da hinten rein. Nein, ich mag Tiny-Häuser auch, das war ein Scherz. Ich mag wirklich Tiny-Häuser.
Ja, ich mag auch Tiny-Häuser, ich würde nur ungern in einem leben wollen.
Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen.
Ach, erzähl doch nicht.
Doch.
Nein, so ein Quatsch, das ist so eine idealistische Vorstellung. Und spätestens wenn, keine Ahnung, wenn du den Kamin nicht nutzen kannst oder der Seibenteppich nicht vernünftig ausgelegt werden kann, gehst du wieder zurück in deine Wohnung.
Nee, das stimmt nicht. Das ist Schabernack, was du erzählst.
Mir wurden letzter Zeit so YouTube-Videos vorgeschlagen von so Campern, die in der Wildnis unterwegs sind und meistens irgendwo im Schnee, die sich ihre Autos komplett ausgebaut haben und mit Streaming-Technik trotzdem Podcast machen oder auch Livestream. Und ich kann nicht leugnen, dass es so ein bisschen Wehmut bei mir hervorruft, wie die ihr Leben eigenständig eigentlich in einem fahrbaren Tiny House über die Runden bringen. Also
ja, das ist immer der Gedanke, ich möchte weg von allem, bis du dann in diesem Schnee bist und deine Füße das erste Mal nass geworden sind.
Ja.
Und du denkst dir, oh, es wäre schon schön, jetzt gerade zu Hause auf der Couch zu liegen und einfach auf Toilette gehen zu können. Und ich muss mir nicht mit einer Schaufel meine Toilette formen, um dort irgendwie auf Toilette gehen zu können.
Das denke ich auch. Und dann sehe ich immer, dass sie das schon 3-4 Jahre machen. Und denke, so schlecht kann das Leben gar nicht sein.
Es gibt einfach irgendwann keinen Weg zurück mehr.
Ja, ich glaube auch.
Und gar nicht weiß, wie soll ich denn einen Mietvertrag, was ist das überhaupt?
Und in Amerika gibt es einen krassen Trend, dass Schüler nach der Highschool anfangen, sich so ein altes Auto, weiß ich, für $2.000 so zu kaufen, den Beifahrersitz rauszureißen, es irgendwie zu beplanken und dann einfach damit durch Amerika fahren und in diesem Auto leben. Und nebenbei, wenn sie es können, vielleicht auch arbeiten vom Laptop aus. Also so ein ganz minimalistisches Camperlife im ganz normalen PKW.
Auch geil.
Im nächsten Leben vielleicht.
Denke ich auch, das muss jetzt noch kurz ein Elektroauto-Leben warten. Also ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, wenn ihr euch traut. Ihr könnt ihn abonnieren, eine Bewertung dalassen. Und wir hören uns sonst beim nächsten Mal.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von auf die Ohren.